dass auch neben Plug-in-Hybriden, neben Elektrofahrzeugen mit sogenannten Range-Extendern auch hocheffiziente Verbrenner zugelassen werden können. Und ich bitte die Kommission, genau vor diesem Hintergrund der Beschlussfassung in Deutschland jetzt die Überprüfung der EU-Flottenregulierung als die zentrale Weichenstellung vorzunehmen für die Zukunft des europäischen Automobilstandortes.
Bundeskanzler Friedrich Merz will hocheffiziente Verbrenner vor dem europäischen Verbrenner ausretten. Nur, was das sein soll, kann seine Regierung überhaupt nicht sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und von der TAZ. Und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit Sandra Kirchner, Redakteurin bei Klimareporter. Hallo Sandra.
Hallo Susanne. Ihr hört heute die Folge vom 5. Dezember 2025. Wir sprechen heute wieder über drei Themen. Am Anfang geht es um das Verbrennerverbot, für das sich die Bundesregierung bei der EU einsetzen will. Dann sprechen wir über den Boom bei grünen Technologien. Und zum Schluss geht es um den neuen Armutsbericht der Bundesregierung.
Ja, genau. Die Diskussion ums Verbrenner aus kocht mal wieder hoch. Die Bundesregierung will es aufweichen. Dabei war das ein echter klimapolitischer Erfolg. Also vor zwei Jahren hat die Europäische Union final beschlossen, dass 2035 Schluss sein soll mit Benzin- und Dieselautos. Und da kann man immer noch sagen, das ist zu spät und das war auch überfällig. Alles richtig, aber trotzdem war es natürlich wichtig, da immerhin endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Und diese Woche hat jetzt der EU-Verkehrskommissar bestätigt, dass die EU-Kommission eine Aufweichung diskutiert.
Das Handelsblatt hat ihn zitiert mit der Aussage, wir sind offen für alle Technologien. Daraus zu schließen, dass die Kehrtwende schon beschlossen ist, ist allerdings verfrüht. Es hat sich herausgestellt, dass der Kommissar eigentlich danach noch gesagt hat, er könne noch nicht sagen, ob sich etwas ändere. Aber auch diese Aussage zeigt ja, das ist eine echte Gefahr und gut möglich.
Und einer, der sich ganz besonders stark dafür einsetzt, ist Bundeskanzler Friedrich Merz. Er hat ja in der Woche zuvor einen Brief geschrieben an seine CDU-Kollegin Ursula von der Leyen, die ist ja Chefin der EU-Kommission. Und darin hat er sich dafür eingesetzt, dass eben, Zitat, hocheffiziente Verbrenner auch nach 2035 noch fahren dürfen. Vielleicht nochmal kurzer Einwurf. Es geht ja auch generell lediglich um Neuwagen. Das heißt, alles, was bis 2035 gekauft wurde, ist von der Regelung sowieso gar nicht berührt. Also es geht um Neuwagen ab 2035. Und genau dieser Einsatz für hocheffiziente Verbrenner, der führt dann natürlich zur Frage, was das denn bitte sein soll. Und das wiederum führt zu der Feststellung, dass die Regierung das leider selber auch nicht weiß. In der Bundespressekonferenz wurde der Regierungssprecher darauf angesprochen und der stammelte dann davon herum, dass hocheffiziente Verbrenner seien, die hocheffizient sind. Vielen Dank. Also die Frage ist ja, welche Autos genau will Merz denn dann weiter zulassen? Also irgendeine bestimmte Fahrzeugklasse oder steht da irgendeine zu erwartende Innovation ins Haus oder so, die wirklich viel besser ist als die heutigen Verbrenner in Klimahinsicht? Also wenn man das in ein Gesetz reinschreiben will, dann muss man das ja irgendwie abgrenzen. Also was ist ineffizient, was ist effizient, was ist hocheffizient? Da hat die Regierung bisher jetzt irgendwie keine Antwort drauf.
Genau, hat sie nicht. Und wenn man Verkehrsexperten befragt, dann sagen die, letztlich können das wieder nur Hybridautos sein. Also Autos, die theoretisch sowohl elektrisch gefahren werden können, als auch mit Verbrennungsmotor. Und die erleben ja gerade auch einen echten Boom. Die Problematik dabei ist nur, dass diese Fahrzeuge zum allergrößten Teil als Verbrenner gefahren werden und wirklich viel seltener mit ihrem Elektromotor. Und noch schlimmer, weil da eben auch Batterie und zwei Antriebssysteme drin sind, sind die Autos auch schwerer als vergleichbare Modelle. Und das führt dann wiederum zu einem höheren Benzinverbrauch. Und deshalb gelten die Fahrzeuge in der Klimaszene eben nicht als klimafreundlich, auch wenn sie so vermarktet werden.
Merz und übrigens auch der EU-Verkehrskommissar, die betonen beide, dass ihnen die Technologieoffenheit am Herzen liege. Und dazu nur nebenbei gesagt, die aktuelle EU-Regelung zum Verbrenner aus, die ist eigentlich ziemlich technologieoffen. Also wir sagen hier zwar immer Verbrenner aus, aber das ist ja nur so eine Art Spitzname für dieses EU-Gesetz. Da steht nämlich eigentlich drin, dass die CO2-Grenzwerte für neue Autos ab 2035 auf null runtergehen. Also das Fahrzeug muss emissionsfrei sein, was beim Elektroantrieb erfüllt ist. Natürlich entstehen weiter indirekt Emissionen, also wenn der getankte Strom noch fossile Quellen hat. Aber das soll ja erstens aufhören, perspektivisch. Und zweitens gibt es lokal beim Fahren eben gar keine Abgase. Und zulässig sind sogar Verbrenner für synthetische Kraftstoffe, obwohl die beim Fahren Abgase verursachen, weil man den Treibstoff als bilanziell CO2-frei definiert. Und ebenso ist Wasserstoff, ob mit Brennstoffzelle und Elektromotor oder Wasserstoffverbrennungsmotor, ja, auch schon nach den heutigen EU-Vorgaben eine zulässige Antriebsoption.
Das E-Auto gilt im Vergleich als viel effizienter und auch günstiger. Deshalb gibt es nicht so einen wirklichen Grund, die anderen beiden Optionen zu nutzen, zumal in den Abgasen ja auch andere Schadstoffe drin sind, die vielleicht nicht so klimarelevant, aber ja gesundheitsschädlich sind. Aber grundsätzlich hat die EU da einfach eine klimapolitische Entscheidung gefällt und gesagt, liebe Autohersteller, ihr dürft dann nur noch Autos verkaufen, die nicht klimarelevant sind. Wir lassen sogar ökonomisch und technologisch blödsinnige Optionen offen. Aber wegen der vielen Nachteile verfolgen die Autobauer das nebenbei gesagt nicht vordergründig. Bei den Hybridautos ist es anders. Die buben, wie gesagt, und sie erfüllen die Null-Emissionsvorgabe schlicht nicht. Also da geht es nicht darum, dass in der Mathearbeit verschiedene Rechenwege anerkannt werden sollen, sondern plötzlich soll man auch für ein falsches Ergebnis eine Eins bekommen.
Ja, in der EU ist jetzt eben noch nicht klar, ob und wie stark das Verbrenner aus aufgeweicht wird. In den USA dreht sich die Uhr auf jeden Fall zurück. Ebenfalls diese Woche hat Donald Trump gelockerte Emissionsregeln für Autohersteller angekündigt. Also er will Auflagen von Joe Biden, also von seinem Vorgänger als US-Präsident, rückgängig machen. Mit denen sollten Elektroautos gefördert werden und ja, der Treibhausgasausstoß der US-Autoflotte sinken.
Ja, und auch wenn Trump den Klimawandel leugnet, Green Tech boomt. Damit wollen wir uns jetzt im zweiten Thema für heute beschäftigen. Umwelttechnologien haben sich trotz Mauerkonjunktur und politischem Widerstand zur weltweit am schnellsten wachsenden Branche nach der Informationstechnologie entwickelt. Das zeigt eine Analyse der Unternehmensberatung BCG und des Weltwirtschaftsforums. 2024 überschritten danach die globalen Umsätze mit umweltfreundlicher Technologie die Schwelle von 5 Billionen Dollar. Bis 2030 sollen 7 Billionen Dollar erreicht werden.
Für die Studie analysierte BCG die Finanzdaten von mehr als 6.500 börsennotierten Unternehmen weltweit. Und ja, demnach wuchsen Firmen mit einem relevanten Anteil grüner Umsätze seit 2020 doppelt so schnell wie Unternehmen ohne solche Aktivitäten. Und ja, die Ursache sind wohl die massiven Kostensenkungen des vergangenen Jahrzehnts, also Solar und Batterien minus 90%, enorm. Offshore-Wind auch ziemlich stark, nämlich minus 50%. Also ja, und laut Studie lassen sich etwa die Hälfte der globalen CO2-Emissionen heute schon rentabel senken mit Solar- und Windenergie, mit Elektromobilität, mit Energieeffizienz. Weitere 20% könnten mit geringen Mehrkosten gesenkt werden, wenn man denn wollte. Denn kurz zur Erinnerung, bisher sind die Emissionen im globalen Schnitt halt überhaupt nicht gesunken.
Ja, und noch ein Haken. Europa profitiert nicht mehr so stark von dem Ökoboom, weil China jetzt die Maßstäbe setzt. Laut der Studie liegt das am teuren Strom, langen Genehmigungsverfahren und mangelnden Investitionsanreizen.
Zum Schluss wollen wir uns den neuen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung anschauen. Den hat das Bundeskabinett diese Woche beschlossen. Und wenn ihr euch wundert, was es jetzt mit Klima zu tun hat, was es im Klima-Update zu suchen hat, das hat sogar eine ganze Menge damit zu tun, denn einkommensschwache Menschen sind eben stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen, können sich schlechter an die Folgen anpassen, während reiche Menschen eben von vornherein mehr CO2 freisetzen durch ihren Lebensstil. Und der 600 Seiten starke Bericht widmet dem Klimawandel deshalb tatsächlich ein eigenes Kapitel.
Ja, das Kapitel trägt den Titel Soziale Herausforderungen und Chancen im Kontext von Klimawandel und Dekarbonisierung. Das ist so eine typische Formulierung, wie man sie aus Berichten von Ministerien kennt. Federführend bei der Erstellung dieses Berichts ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ja, und die Formulierung ist vielleicht etwas unglücklich, denn von Chancen im Kontext vom Klimawandel zu sprechen, ist, eher unpassend. Aber lass uns vielleicht mal auf die Inhalte schauen.
Genau, also zunächst geht es darum, wie Armut und Klimawandel zusammenhängen, also dass der Klimawandel die soziale Ungleichheit verstärken kann. Und auch darum, wie Einkommen und CO2-Ausstoß zusammenhängen. Und so eine Erkenntnis aus diesen Grundlagen ist, damit Klimaschutz erfolgreich umgesetzt werden kann, sollen die Belastungen, die sich aus der Transformation ergeben, für alle gerecht verteilt werden. Das ist ja so ein bisschen so eine Plattitüde, könnte man meinen. Beziehungsweise ist es auch einfach ein Selbstzweck, natürlich, Gerechtigkeit. Aber es hat auch strategische Hintergründe, die dieser Bericht auch nennt. Also eine wohlhabende Person kann sich halt einfach ein E-Auto kaufen oder eine Wärmepumpe. Aber auch die anderen Menschen müssen ja klimaneutral werden können. Kurze Randbemerkung, der CO2-Fußabdruck armer Menschen ist eben von vornherein auch viel kleiner. Also die Aufgabe ist weniger groß, aber er liegt eben auch nicht bei null. Und wenn dann im Haushalt zum Beispiel das Geld fehlt, um den 20 Jahre alten Kühlschrank endlich mal gegen ein effizientes Modell einzutauschen oder so, dann ist das eben schwer mit dem Klimaschutz. Und deshalb soll die Politik laut dem Bericht genau darauf achten, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammengedacht werden, damit sich eben beide gegenseitig stärken.
Ja, als zentrales Klimaschutzinstrument wird natürlich der Emissionshandel benannt, der das Ausstoßen von CO2 verteuern soll. In Deutschland geschieht das teilweise über den EU-weiten Emissionshandel, nämlich im Falle der Stromerzeugung und der energieintensiven Industrie. Und dann haben wir auch für Heizen und Verkehr einen CO2-Preis, beziehungsweise genauer gesagt für die Unternehmen, die diese fossilen Energieträger auf den Markt bringen. Momentan ist das einfach ein politisch festgelegter Preis, nämlich 55 Euro pro Tonne CO2. Und in Zukunft soll es dafür aber auch ein europäisches Modell geben, das nach Angebot und Nachfrage funktioniert. Und dann erwarten viele Experten, dass es ziemlich hohe CO2-Preise geben könnte. Teils werden da Größenordnungen von bis zu 300 Euro pro Tonne CO2 genannt. Und dazu heißt es in dem Armutsbericht, Zitat, die Bundesregierung setzt sich für Instrumente ein, die Preissprünge vermeiden und plant, Einnahmen der CO2-Bepreisung an die Bürger zurückzugeben. Damit niemand überfordert wird, sollen auch sozial gestaffelte Entlastungen und Förderungen beim Wohnen und der Mobilität auf den Weg gebracht werden.
Ja, kommt euch das bekannt vor, Einnahmen der CO2-Bepreisung an die Menschen zurückgeben? Genau, das wurde ja schon wirklich häufiger vorgebracht, nämlich immer dann, wenn es ums Klimageld ging. Das Klimageld empfehlen ja alle möglichen ExpertInnen und auch KlimaschützerInnen schon länger. Und die Ampelregierung wollte das ja laut Koalitionsvertrag einführen. Das scheiterte dann aber mutmaßlich, weil es von dem damaligen Finanzminister Christian Lindner von der FDP eben, weil es eben nicht so in den Kram gepasst hat. Ob Schwarz-Rot das auf den Weg bringen wird, also ob diese Formulierung in diesem Regierungsbericht bedeuten soll, dass Schwarz-Rot sich das jetzt vornimmt, das bleibt abzuwarten. Im Koalitionsvertrag stand es ja erstmal nicht drin.
Ja, darüber hinaus nennt der Bericht noch weitere wirklich sinnvolle Vorschläge, um hohe CO2-Preise abzufedern. Zum Beispiel die Förderung für den Austausch von fossilen Heizungen durch eine klimafreundlichere Variante. Da können Menschen mit geringem Einkommen mehr Geld bekommen. Das wurde ja von der Ampel auf den Weg gebracht. Oder den Klimasozialfonds der EU, der im kommenden Jahr 432 Millionen Euro und ab 2027 rund 1 Milliarde Euro für Deutschland bereitstellen soll. Und das Geld soll dann Haushalten, Verkehrsteilnehmenden und Kleinstunternehmen zugutekommen, die besonders von der CO2-Bepreisung betroffen sind. Ob das wirklich so kommt, bleibt abzuwarten. Denn in dem Bericht heißt es auch, die Bundesregierung wird alle Subventionen einer eingehenden Prüfung unterziehen und klimaschädliche abbauen. Das steht ja schon länger aus.
Ja, also viele schöne Worte finden sich in dem Bericht wieder. Da bleibt zu hoffen, dass die Mitglieder der Bundesregierung auch mal in ihren eigenen Bericht hineinschauen. Denn was man dort liest, spiegelt ja nicht wirklich die Klimapolitik der schwarz-roten Koalition wider. Also Stichwort klimaschädliche Subventionen. Da wurde ja gerade erst beschlossen, dass zum Beispiel die Luftverkehrsabgabe sinkt, was den Bundeshaushalt eben viel Geld kostet. Und eine zusätzliche klimaschädliche Subvention sogar ist.
Ja, nur kurz am Rande. Nicht nur klimapolitisch gibt es Fragezeichen, auch sonst kommt der Bericht nicht besonders gut weg. Der Armutsexperte Christoph Butterwege kritisiert zum Beispiel, dass man wenig über die Entstehung und Folgen für Armutsbetroffene aus dem Bericht erfährt. Und auch, dass die Bundesregierung zu wenig über reiche Menschen weiß. Die Taz hat dazu ein Interview mit Butterwege geführt. Ja, lest doch mal rein.
Ja, verlinken wir in den Shownotes, würde ich sagen. Mhm. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, dann abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Und ihr könnt uns auch gerne Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und nun möchten wir uns noch bei den SpenderInnen bedanken, die regelmäßig für das Klima-Update spenden. Das waren Heiko Pachel, Angelika Göser, Alessandro Speziale, Julian Scheurer, Roland Munsonius, Harald Manz, Nuri Ehrenschien, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kevener, Philipp Dressler, Saskia Reinbeek, Hilmar Hinz, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bahndorf und Sarah Foison. Und in dieser Woche haben gespendet Sophie Herrndorf, Christoph Thomas, Axel Kirchhoff und Peter Kruse. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, mega. Danke auch von mir und ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der Taz und der Taz-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.